Es hagelte Bestzeiten am vergangenen Wochenende und ist es nicht schön, sich mal wieder messen zu können, egal ob im Training oder im Wettkampf, sind erstaunliche Dinge bei rausgekommen. Das beleuchten wir jetzt in Simsalabim Bestzeit, eurem Laufpodcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, ist doch toll, wenn man einen Podcast macht, der Bestzeit heißt und man dann sieht, was mit Bestzeiten alles so passiert ist in den letzten Tagen. Ja, mal davon abgesehen, dass du, ist ja eher eine Bestleistung, ne? Obwohl eine Bestzeit wahrscheinlich auch. Bist du schon mal 40 Kilometer so schnell gelaufen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Bei weitem nicht. Ralf, schön, dich zu sehen. Ich habe natürlich das Wochenende auch interessiert verfolgt, auch wenn ich es nicht live gesehen habe. Du hast es live gesehen. Wir sprechen natürlich von der Halbmarathon-WM in Polen. Ich muss gestehen, der Name, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Wir wissen wahrscheinlich bald.
Gidina.
Ein besonderes Event, weil wahrscheinlich die, muss ich jetzt kurz überlegen, einzige große internationale Meisterschaft, die dieses Jahr in der Leichtathletik bislang und wahrscheinlich, oder das kann man schon vorwegnehmen, auch die einzige, die stattfinden wird. Und das war ja doch auch ein bisschen im Vorfeld natürlich auch Corona-bedingt umstritten. Kann das überhaupt stattfinden? Wird das nicht doch noch kurzfristig abgesagt? Wir haben ja noch drüber spekuliert, als da der, ich glaube, ein Challenge-Triathlon hat ja da stattgefunden. Das habe ich eher als positives Zeichen eigentlich empfunden. Ich finde, es war offensichtlich ein sehr, sehr grandioses Event, logischerweise. Zum einen, weil Profilaufsport stattfinden konnte. Es waren super spannende Rennen und wie du schon angekündigt hast, unfassbar viele Bestleistungen. Und da habe ich auch natürlich schon in diesem einen oder anderen Lauf-Nerd-Foren rumgelesen. Da gab es natürlich auch die einen oder auf Twitter, die gemeint haben, naja, es liegt wieder an den Schuhen und so. Da muss ich inzwischen ein bisschen dazwischen grätschen. Ich bin ja sonst auch gerne mal so ein bisschen ambivalent unterwegs zwischen, ist das jetzt gut, was da an Entwicklung stattfindet, oder wie soll ich sagen, verwässert das manche Leistungen, die man früher mehr wertgeschätzt hat. Ich glaube nicht, dass bei dem Rennen tatsächlich die Schuhe, die haben sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber in den letzten 3-4 Monaten ist da jetzt nicht mehr so viel passiert. Da gab es 1-2 Modelle, die vielleicht noch dazugekommen sind, aber ansonsten ist das Schuhwerk, was da verwendet wurde, schon länger bekannt gewesen. Und ich glaube, dass das einfach eine Mischung ist aus wenigen Wettkämpfen dieses Jahr, sodass sich sehr, sehr viele gute Leute auf sehr, sehr wenige Rennen konzentrieren und alle, die da sind, mega Bock haben, schnell zu laufen.
Ja, und schon mal Teasing. Wir reden gleich mit einer der deutschen Hauptdarstellerinnen bei dieser Veranstaltung, die wir ja schon so ein bisschen durch unsere Folgen begleitet haben, mit der Laura Hottenrott. Die schalten wir gleich dazu. Aber ich muss noch mal sagen, also selbstverständlich wollte ich ja beide Läufe mir auf dem Livestream anschauen, aber ich war halt in einem Bundesliga-Stadion. Ja, das heißt, es lief so nebenher.
Ah, ja. Das wusste ich natürlich dann, nicht. Ich dachte, du bist bequem daheim auf der Couch oder so.
Nee, und dann war natürlich bei der Entwicklung, die das Frauenrennen genommen hat, ja, dass die Melat Kijeta da die ganze Zeit aus Kassel da die ganze Zeit vorne mitgetobt ist und ich ahnte schon, oh, irgendwas passiert hier, ja, aber die sah halt die ganze Zeit wirklich so toll aus beim Laufen. Und dann habe ich noch beim Hessischen Rundfunk die Onliner heiß gemacht und Videos gemacht und Fotos und das Fußballspiel lief parallel, ja, also es war relativ intensiv.
Musstest du das live kommentieren, das Fußballspiel?
Nein, ich dachte,
das wäre krasses Multitasking gewesen.
Ja, aber man muss es natürlich, ja genau, man muss es aber trotzdem ja verfolgen, logischerweise. Ja, immer wenn der Ball im Aus war, ja, dann wieder geguckt, wieder ein Foto gemacht, ja, wieder den Online eingeschrieben, dir mal rasch noch ein paar Zwischenzeiten rüber gebeamt, ja. Achtung, die Laura auch noch super unterwegs und so, verstehst du, ja, wie das halt alles so war. Ja, aber deshalb sind wir ja Lauf-Nerds, ne, weil wir halt verrückt sind, ja, was das Ganze angeht, das ist ja klar. Und bei den Verrücktheiten kommen wir noch ein paar Reaktionen, die wir gekriegt haben zu unseren Folgen bisher. Also erstmal herzlichen Dank auch für eure Bewertungen, die ja immer noch sehr, sehr gut unterwegs sind auf den verschiedenen Plattformen. Da sind wir schon ziemlich stolz drauf. Eine wichtige Sache haben wir immer wieder gesagt. In der vergangenen Folge sind wir ja auch wieder auf Ernährungspunkte und auf Substituierung von, in diesem Fall, Vitamin D eingegangen. Leute, wir geben Ratschläge, Gedankenanstöße, ja, aber bitte besprecht das mit einem Arzt oder wirklich mit Leuten, die als Ernährungsberater unterwegs sind, weil alles andere wäre wirklich auch nur der Handwerker, der die Säge falsch rumhält. Also da habe ich einfach jetzt auch nochmal einen Hinweis bekommen von einem netten Kollegen, Tim Tonder. Ja, schönen Gruß, hört uns auch immer regelmäßig. Ja.
Danke, Tim.
Ja, genau, so ganz ohne ist das natürlich nicht mit Vitaminsubstituierung. Im besten Fall werden viele Sachen ausgeschieden, aber das läuft ja dann halt schon auch immer über Leber und Niere, solche Geschichten, also das ist nicht ganz ohne. Ja, kleine Empfehlung an der Stelle nochmal, der Podcast vom NDR, der ja eigentlich zur Corona-Situation ist, aber die Expertin, die da ja nach der Sommerpause eingestiegen ist, hatte ein paar sehr schlaue Bemerkungen, Frau Dr. Cieslak heißt die, gemacht zu Zink und zu Vitamin D. Auch diese Punkte hatten wir ja besprochen. Und zwar, weil sie die Medikamentenliste von Donald Trump durchgegangen ist. Und der hatte in dieser vermeintlichen harten Phase der Corona-Erkrankung, wie auch immer, auch Vitamin D und Zink auf der Medikamentenliste drauf. Und da gibt es ein paar gute Erläuterungen dazu. Der Podcast ist relativ lang. Das heißt, die Folge heißt Der amerikanische Patient. Okay. Das ist 75 Minuten lang. Wer es nicht ganz hören will, irgendwo so jenseits von 60 Minuten, müsste mal ein bisschen durchscrollen. Und da sind die Passagen darüber. Das ist sehr viel fundierter als das, was wir gesagt haben. Ja, wir geben unsere Erfahrungen, unsere Beobachtungen und Anregungen weiter.
Was wir so machen vielleicht, aber das ist ja auch ein bisschen auf uns zugeschnitten.
Don't do this at home. Ja, richtig. Haben wir so oft gesagt. Ja, weder bestusst im Wald rumfahren mit Mountainbikes, noch 40 Kilometer in 2 Stunden rennen. Ja, mach das nicht zu Hause.
Nein, also da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist, wenn solche Sachen aufkommen oder solche Fragen aufkommen, beantworten wir das natürlich aus, ich sag mal, aus unserer Perspektive, beziehungsweise oder ich, wenn es da um mich geht, aus meiner Perspektive, was ich für Erfahrungswerte in meiner sportlichen Vergangenheit gesammelt habe. Das ist jetzt aber natürlich nicht 1:1 logischerweise auf irgendwie auf eine Allgemeinheit umzulegen, sondern da kann man hier aus der Sendung vielleicht mal was mitnehmen, was man vorher so in dem Zusammenhang noch nicht gehört hatte, aber das ist dann vielleicht doch ganz gut, wenn man das mit seinem, ich weiß nicht, was ihr habt, Hausarzt oder vielleicht sogar einen Sportarzt mit dem nochmal besprecht oder im Zweifelsfall zumindest mal einfach zur Apotheke eures Vertrauens geht. Ich zum Beispiel habe hier in Regensburg um die Ecke auch eine sehr, sehr gute Apotheke hier im Regensburger Westen, wo eine, jetzt fällt mir der Name der Dame nicht ein, aber ist auch egal, die ist auch sehr sportinteressiert und gibt sich da mal sehr wahnsinnig viel Mühe, es ja aufzuklären über verschiedene Präparate, die es da gibt, weil für mich ja eben auch wichtig ist, dass da gewisse Substanzen logischerweise nicht drin sind, die sonst für die Allgemeinheit natürlich total gut sind, aber es gibt ja auch für uns Medikamente, für uns Profisportler, die möglicherweise sonst einen positiven Dopingtest auslösen können und deswegen bespreche ich mit der da eben auch alles sehr kleinteilig.
Ja, dazu, zu der Doping-Problematik hatten wir auch eine sehr ausführliche Mail zuletzt bekommen.
Stimmt.
Da sind aber so viele Fragen drin, das müssen wir, glaube ich, mal auf eine extra Folge schieben, weil das einfach ist erstens zu wichtiges Thema und zweitens auch zu komplex, als das jetzt in so einem Nebenkriegsschauplatz.
Nebenkriegsschauplatz. Je länger man drüber nachdenkt, desto schwieriger wird es.
Falscher wird es.
Ja, das habe ich auf Instagram bekommen und natürlich auch gerne mit Ralf natürlich geteilt und besprochen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Anregungen schickt, was euch interessiert, was für Themenwünsche wir drauf eingehen können. Wie gesagt, wir notieren uns das und nehmen uns das dann gegebenenfalls gerade bei so einem Thema, wenn es um wirklich mal das Doping ist komplex und auch die Fragen, die die Dame gestellt hat, waren sehr vielfältig. Ich glaube, das müssten wir echt mal eine extra Folge machen, um dem auch genügend Raum zu geben. Und ja, ich glaube, ob das jetzt die nächste Folge direkt sein wird oder dann ein bisschen später, das müssen wir schauen. Wir wollen ja immer ein bisschen die Aktualität hier bewahren, aber ich finde das, auch wenn das Thema an sich natürlich negativ ist und wir eh so ein positiver Podcast sein wollen, finde ich das trotzdem auch zu wichtig, als dass wir da nicht drauf eingehen, aber das am besten dann mal in einer gesonderten Folge.
Ja, die Thekla war, dass sie das angefragt hatte, ja, aber wo wir schon bei Wissbegierigen und wie soll ich sagen, nerdigen Lauffrauen sind, ja, ich glaube, jetzt sollten wir die Laura mal, die wartet schon, die Laura mal dazu nehmen, denn das war ja wirklich unfassbar, was sie am Wochenende abgezogen hat in Polen gemeinsam mit dem Team. Ja, kleine okay, Umschaltpause und dann geht's weiter. Ja, tada. Jetzt sind wir zu dritt. Die Laura ist dabei. Also erstmal, wir stoßen virtuell, sinnbildlich und mit allen teuren Getränken, die es zur Verfügung gibt. Jetzt nimmt der Philipp seine Kaffeetasse in die Hand. Und das ist das falsche Getränk, mein Lieber. Ja, auf deine Leistung, auf eure Leistung, Laura, in Polen an. Denn ich glaube, das hast du auch in den kühnsten Träumen nicht erwartet, dass du mit einer Bronzemedaille nach Hause fährst aus der Teamwertung und es gleichzeitig für die Melat Kieta aus Kassel ja eine Silbermedaille noch für das Einzelrennen gibt. Wie war es das Wochenende? Was habt ihr gemacht? Was hat das mit euch gemacht?
Ja, also wirklich erstmal vielen Dank für die Glückwünsche auch an das ganze Team. Also das Wochenende war Wahnsinn. Ich meine, wir sind dort angereist und es hieß vorher, ja, wenn es gut läuft, vielleicht eine Platz 6 bis 8 Platzierung mit der Mannschaft. Ja, und die Melat hatte sich schon eine Platzierung unter den ersten 20 ausgerechnet, aber dass wir jetzt zurückkommen mit ihrer Wahnsinnsleistung und der Silbermedaille und die Bronzemedaille im Team, ja, also das konnten wir selber gar nicht glauben. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, aber um auch kurz zu beschreiben, wie das war, als wir dann erfahren haben mit der Teamwertung, dass wir wirklich hinter Äthiopien und Kenia als deutsches Team auf dem Podest stehen werden. Also da standen wir gerade in der Lobby rum und alle haben gerechnet und wir dachten so, komm, ja, für Top 10 wird es schon gereicht haben, weil wir auch irgendwie gar keine Zwischenstände bekommen hatten und niemand hatte am Ende direkt das Ergebnis. Und ich stand da mit Deborah und Rabea in der Lobby und als dann die DLV-Betreuer meinten, ja, wir haben Bronze gewonnen, wir müssen uns jetzt fertig machen für die Siegerehrung. Also dann ging ein Riesengeschrei los. Wir sind die ganze Zeit hoch und runter geschrien, haben dann rumgeschrien und ja, also die ganzen Afrikaner, die dort waren, die waren alle ganz ruhig und ganz lässig und dann waren da so die verrückten Deutschen, in Anführungsstrichen, die es halt gar nicht glauben konnten.
Ja gut, aber natürlich haben die Mannschaften aus Kenia und Äthiopien nichts anderes erwartet, als dass sie da stehen. Im Zweifel war ja dann einer von beiden noch enttäuscht, dass die andere Nation davor war im Prinzip. Ja, aber also mir ging es so, ich habe das eben schon erzählt, ich war bei einem Fußballspiel und habe das parallel auf dem iPad übrigens angeschaut und dann versucht noch über Social Media Dinge rauszuschrauben und Philipp zu informieren, der aber nicht online war und die Bestzeiten und die Zwischenzeiten und hast du nicht gesehen. Und ich habe schon gedacht, ey, Moment mal, wie ist das eigentlich in der Teamwertung? Ja, weil es war ja nicht nur die Melat mit der unfassbaren Zeit als Zweite, sondern du bist ja auch, mal ganz kurz, ja, du bist 26. geworden bei einer Halbmarathon-WM, wo 5 Teilnehmerinnen pro Nation am Start waren. Also es ist ja eine absolute Kracherleistung, um das nochmal hier ganz klar einzuordnen. Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, so weit können die jetzt gar nicht weg sein. Aber ich hatte halt dahinter jetzt nicht so auf dem Schirm. Großbritannien, Polen und so weiter, die hatte ich nicht auf dem Schirm so genau, ja. Aber da hast du ja auch ganze Arbeit geleistet, weil du ja immer weiter nach vorne bist in der Gesamtplatzierung und genau diese wesentlichen Nationen, die ja dagegen euch waren, auch immer noch eine eingesammelt hast, ja. Und es war wahnsinnig schwer, das Teamergebnis überhaupt rauszufinden. Weil im Live-Ticker war das nicht drin. Da gab es nur das Einzelergebnis. Es war weder auf der Seite von World Athletics noch auf der Seite vom Ausrichter. Also da habe ich relativ lange gebraucht. Und das kam dann über einen Twitter-Dienst, die jemanden vor Ort hatten. Ja, hey. Und die haben dann, glaube ich, auch kurz vor euch dieses Ergebnis getwittert. Und ich dann so, ja, Wahnsinn, ja.
Ja, du hast uns jetzt auch direkt geschickt. Also da war ich ja begeistert, dass ihr das so aufmerksam verfolgt habt alles. Ja, also wir haben einfach so vorher halt im Team besprochen, okay, wir kämpfen halt um jede Sekunde und um jeden Platz. Ja, und das hat auch dieses Rennen, muss ich ehrlich sagen, für mich so besonders gemacht. Also mir kam das gar nicht mehr vor wie ein Halbmarathon, weil ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen fast zu offensiv angelaufen. Vielleicht nicht von der Platzierung her, aber Geschwindigkeit war doch höher als eigentlich ursprünglich geplant am Anfang. Aber das kam durch dieses WM-Feeling. Also diese ganzen anderen Frauen da und dann ging's los. Und bei Kilometer 1 dachte ich schon, oh, das war vielleicht ein bisschen schnell. Aber dann konnte ich mich auch gar nicht irgendwie auf die Geschwindigkeit konzentrieren, sondern dann ging's gleich links 180 Grad rum. Dann ging's wieder bergab, dann ging's rechts rum, dann ging's wieder hoch, wieder runter. Dann musste man sich ununterbrochen konzentrieren, dass man auch nicht hinfällt. Da sind ja viele Stürze passiert, weil diese Kurven so eng auch waren. Und da war immer so ein bisschen Sand, also vom Meer auch. Und deswegen, glaube ich, war es da auch so ein bisschen rutschig. Also ich habe dann hier meine Schuhe mit nach Hause gebracht und es waren überall noch Sand in den Schuhen und überall. Und ja, dann hat man eine Runde rum gehabt, dann gedacht, okay, jetzt ist, oh Gott, eine Runde rum. Ich habe da meine Zwischenzeit gesehen und habe schon gemerkt, das war ein bisschen schnell, die erste Runde, ob ich das durchhalte. Und habe dann gedacht, okay, wenn du jetzt nachlässt, das geht auch nicht, wenigstens die zweite Runde noch mitnehmen. Ja, und dann Runde zwei ging dann aber auch relativ schnell rum, also dadurch, dass man auch sich wieder auf alles Mögliche konzentrieren musste. Und ja, dann war Runde zwei rum, bin ich 10 Kilometer durchgegangen und dachte, ui, das kann richtig schnell werden. Und dann hatte ich ein bisschen Angst vor dem Einbruch, muss ich ehrlich sagen. Also dann gedacht, okay, das schaffe ich jetzt bestimmt nicht. Mal schauen, wie lange es noch geht. Ja, und wenn man natürlich so einen Rundkurs läuft und hat dann 3 Runden von 4, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich selber, dann ist man so, ja, eine Runde geht jetzt auch noch. Und dann in der letzten Runde habe ich halt auch die Polen und die andere Afrikanerin dort gesehen und habe dann gedacht, okay, in Berlin hat das in dem Zielsport, da war ich mal ein bisschen müde, nicht so geklappt. Heute mache ich das mal besser und habe dann versucht, okay, auf 150 Meter vom Ziel die dann beide zu überspurten. Und das hat dann auch noch geklappt. Und dann auf der Ziellinie, also kurz vor der Ziellinie, fiel halt mein Blick dann auf die Uhr. Und ich sehe 1:10, also 45, 46, 47, 1:10, 46, 47, ist 1:11, 46, 47? Nee, ist dann wirklich 1:10. Ja, und dann, ich glaube, konnte ich meine Freude im Ziel auch nicht verbergen. Also mir sind wirklich dann fast die Tränen gekommen. Und ja, also da habe ich mich erstmal natürlich, ich wusste nicht, wie die anderen abgeschnitten haben, über meine eigene Leistung sehr gefreut. Ja, und habe dann gehört, Wahnsinn, wie mir Latt gelaufen ist. Und die war leider dann schon wahrscheinlich beim Auslaufen. Und dann aber haben wir gewartet, bis die anderen Deutschen kamen. Und ich meine, die Zwillinge sind auch sehr, sehr gut gelaufen, Deborah und Rabea. Und ja, dann haben wir uns halt alle zusammen riesig gefreut und dann erstmal gewartet, was halt das Ergebnis ist.
Ja, also ich hatte dieses Gefühl noch nicht, in der Weltklasse in einer großen Gruppe mitzutoben und die dann im Prinzip alle stehen zu lassen. Ja, Philipp, läufst du lieber Runden oder lieber eine große Runde? Weil das, was die Laura geschildert hat, dass man einfach zu beschäftigt ist mit Dingen, die jetzt nicht mit seinem Körper und sich selbst zu tun hat, sondern konzentriert bleiben, niemanden in die Hacken treten, Kurve da rauf, runter und so weiter. Das hilft ja oft, darüber hinweg zu täuschen, dass es einem vielleicht schlecht gehen könnte oder man negative Gedanken entwickelt, ja, dadurch, dass man denkt, oh, das ist jetzt zu schnell oder kann ich das oder kann ich das nicht?
Ich glaube, dass für einen Marathon, sowas wie London jetzt beispielsweise, war natürlich jetzt das Extrem mit so 5 Kilometer Runden, das stelle ich mir schon richtig heftig vor. Da würde ich auf jeden Fall einen großen Rundkurs bevorzugen. Ich sag mal, wenn es sich aber irgendwie abspielt im Bereich 3, 4 Runden, 5 Runden, Rio damals Olympische Spiele waren, auch quasi 5 Kilometer hinlaufen, dann waren es 3 Zehnerrunden und 7,2 Kilometer praktisch wieder zurück. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm, das war echt ganz cool. Und ich könnte mir vorstellen, was Laura erzählt hatte, jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich enge Kurven und hoch-runter normalerweise jetzt nicht dazu beitragen, schneller zu laufen. Aber ich glaube dadurch, das hast du ja schon angedeutet, bist du halt immer so unter Strom und so konzentriert einfach auch, weil da ist natürlich die Dichte bei einer WM-Halbmarathon ist natürlich extrem hoch. Das heißt, gehe ich jetzt mal davon aus, Laura, du wirst da wahrscheinlich auch großteils irgendwie in Gruppen gelaufen sein, schätze ich mal. Das heißt, du musst aber wahrscheinlich auch aufpassen, genau, dass dir keiner in die Hacken tritt oder du nicht jemandem in die Hacken trittst, was die dann machen, ob dann einer rausschert oder nicht. Das heißt, du bist das ganze Rennen eigentlich so unter Strom. Das klingt jetzt zwar in einem ersten Schritt mal eher negativ, aber es lenkt einen oft sonst ein bisschen davon ab, was man sonst vielleicht während einem Rennen so auch für Problemchen hat oder dass man mal so Phasen hat, wo man sich nicht so gut fühlt, dadurch, dass du einfach immer so konzentriert bist. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir vom Halbmarathon jetzt hier 4 Runden haben, kann das schon auch sehr gut sein, weil es ist jetzt trotzdem noch eine überschaubare Anzahl, sodass du nicht wie, das ist mein Paradebeispiel, ist halt immer so 10.000er auf der Bahn, also das kann halt richtig geil sein, wenn du einen guten Tag hast und wenn du so einen mittleren Tag hast, dann kann es halt schon sein, dass du nach 15 Runden denkst, Alter, scheiße, Mann, es sind noch 10 Runden, natürlich sind 10 Runden auch nur 4 Kilometer und 4 Kilometer sind, ich meine, ob du das auf der Straße hast oder auf der Bahn, ist eigentlich egal, aber für den Kopf ist es trotzdem irgendwie schwieriger, dann sich das vorzustellen, dass du jetzt noch 10 Mal im Kreis rennen musst, aber ich sag mal so 4-5 Runden ist, glaube ich, eine okay, Rundenanzahl und wie Laura ja schon gesagt hat, ich glaube, der schwierigste Punkt, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist, denn wenn du bei 10 durchgehst und dann vielleicht siehst, wie sie es ja erzählt hat, dass man über seinem eigentlichen Wettkampf ursprünglichen Plan vielleicht angeht, dass man dann vielleicht so ein bisschen kurz mal selber geschockt ist oder Angst bekommt und denkt so, oh shit, ich fühle mich eigentlich gut, aber ich weiß auch nicht, das ist jetzt so unknown territory, in was ich mich hier begebe, ob ich das durchhalten kann, weil wenn du dann die dritte Runde schaffst, dann weißt du ja eigentlich, okay, drei Viertel hast jetzt schon hinter dir, das könnte auch ein richtig, richtig geiler Tag werden und das beflügelt natürlich.
Ja, also jetzt nehmen wir mal die grobe Rechnung, die ihr ja immer so macht, ne? Also 2 × 1,10 plus ein bisschen Schonung. Also das ist auf jeden Fall 2,23er Marathon, ne? Ist ja klar, oder?
Ah, nee, nee. Aber also Ziel Olympianorm kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Also
sehr gut, sehr gut. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Also das ist ja dann schon, da musst du ja dann hinten raus schon joggen, also damit du da nicht zu schnell bist.
Ne? Aber was ja interessant ist, ich muss mich kurz von euch updaten lassen, da bin ich nicht auf dem Laufen. Wir haben ja ein paar Damen, die schon logischerweise Olympia Quali-Zeiten abgegeben haben. Natürlich, Melat hat letztes Jahr in Berlin schon auch schon einen guten Marathon gemacht.
Man ja, 2,23, genau, das war ja das, eines der schnellsten.
Steinruck auch.
Eines der schnellsten Debüts, ne? Ja, ja,
genau, Katharina Steinruck mit einer 2,27.
Ja.
Und dann kommt Anja Scherl mit einer 2,28. Die genauen Sekunden weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Aber das heißt, wir haben drei Frauen, die schon die Olympianormen unterboten haben.
Okay.
Ja, und jetzt muss man halt gucken, was für Rennen noch kommen und wer noch läuft.
Du bist auch in Valencia auf der Liste, oder nicht?
Ja, gut, dass du das ansprichst. Nee, bin ich nämlich leider nicht.
Oh.
Und ich bemühe mich seit April darum.
Ah.
Und jetzt wurde mir mitgeteilt, dass ich auf keinen Fall mehr reinkomme.
Auf keinen Fall?
Ja, und das auf keinen Fall.
Rücken die, haben die nicht eine Warteliste, die nachrückt quasi? Dachte ich mal,
ja,
hatten sie mal.
Ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil man mich seit April nicht bemüht habe. Und ich meine, es sind viele deutsche Läuferinnen drinne, auch viele, die jetzt schon länger nicht gelaufen sind oder die jetzt ihr Debüt erst geben. Aber anscheinend hätten die sich irgendwie schon im Januar oder Februar bemüht und ich wäre dann mit April zu spät gewesen.
Okay.
Also ich würde sagen, mit so einer Bronzemedaille von der Halbmarathon-WM würde ich es nochmal versuchen.
Ja, Ralf, hast du nicht da irgendwelche Kontakte noch?
Ich denke nochmal nach. Ne, wenn man schon 3,5 Tage in diesem Business unterwegs ist, dann, man kennt ja oft Leute, die man kennt. Ne? Und dann sucht man einen, der einen kennt. Ne? Aber sagen wir mal, Laura, jetzt mal so unter uns Triathleten, ab sofort natürlich immer Schwimmen, Laufen, Radfahren als Vorbereitung ja, für die Saisonhöhepunkte. Weil, also das würde mich jetzt schon interessieren.
Hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
Ja, wie du so diesen Fokuswechsel, im Prinzip ja auch ein bisschen den Sportartenwechsel, einordnest im Bezug auf die Erzielung deiner Bestzeit jetzt ja. Also das ist ja jetzt auch ein Ergebnis, was da steht, das in deiner Kerndisziplin schon mal ein Ausrufezeichen ist.
Ja, also hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man mit dem Triathlon jetzt im Halbmarathon schneller läuft. Also weil ich wirklich im Sommer... Ja, also ich habe da gebrannt für das Davos-Rennen, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe da auch wirklich versucht, einen Fokus auf Schwimmen und Radfahren zu legen. Und ja, erst nachdem das dann weggefallen ist, ging der Fokus wieder zurück zum Laufen. Und am Anfang musste ich dann schon noch ein paar Laufkilometer erstmal aufholen, weil die Laufkilometer dann halt durch das Triathlon-Training davor deutlich niedriger waren. Ja, und habe dann eigentlich erst so mit dem Zehner in Berlin gemerkt, okay, es geht doch sehr gut. Obwohl ich da nicht so ganz erholt ins Rennen gegangen bin, weil das jetzt ja noch für die Vorbereitung für die WM war. Aber dass es jetzt so gut wird, also man konnte halt einfach merken, dass jetzt jede Woche besser ging. Und das war halt echt cool, also weil man einfach so diese, ja, die Grundausdauer so stark ausgeprägt hat, aber die Laufspezifik dann jetzt immer von Woche zu Woche wieder draufsetzen konnte. Also ich habe mich dann auch immer wieder jetzt gefreut so ein bisschen, okay, diese ganzen Laufprogramme, die hast du im Sommer nicht gemacht, weil du viel halt auf dem Rad und auf dem Schwimmen auch gemacht hast. Und dann war das nicht so, dass ich jetzt zum x-ten Mal das gleiche Programm mache, sondern im Sommer halt eine schöne Ablenkung hatte und jetzt so ein bisschen mehr Feuer hinter dem Programm war, weil das jetzt nicht sich schon wieder wiederholt hat. Das
ist für den Kopf manchmal ganz gut vielleicht sogar. Ist ja nicht so, dass du nichts gemacht hättest, ganz im Gegenteil, sondern... einfach auf andere Art und Weise sicherlich schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt und das Laufen hast du jetzt ja, also das verlernst du ja nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, auch wenn man da so eine Eingewöhnungsphase dann natürlich vielleicht auch wieder hat, dann dürfte das schon wahrscheinlich relativ schnell spürbar gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Berlin, der Zehner war ja auch schon eine Bestzeit auf der Straße, ne?
Ja, genau. Also da hatte ich mich auch schon ziemlich drüber gefreut. Aber jetzt rückwirkend würde ich sagen, also im Halbmarathon bin ich halt nur, ich glaube, 19 Sekunden oder so langsamer durchgegangen als die 10 in Berlin. Also
das ist krass.
Theoretisch wäre das schneller gegangen, weil das ja Berlin wirklich so die Top-Ebene Strecke war. Und hinten raus habe ich auch gemerkt, dass mir so ein bisschen die Frische gefehlt hat. Also so auf den letzten Metern. Aber ja, in dem Moment war ich mit Berlin auch voll zufrieden, aber es war halt schon da ausgerichtet, so jetzt auf die WM. Ja, ich meine, ja viele kennen das vielleicht auch, wenn sie von der Verletzung zurückkommen, dass natürlich dann auch, wenn man dann merkt, man kann wieder laufen, dass die Programme immer mehr Spaß machen. Das ist ja ein bisschen ähnlich, wenn man da die ganze Alternativ trainiert hat. Und so habe ich zwar im Sommer auch gelaufen, aber halt, das war nur eine von drei Disziplinen.
Also das ist ja jetzt, sind ja zwei Ebenen logischerweise. Das eine ist das mental frisch bleiben, dass man sich nicht abnutzt in dem, ja, ich gehe jetzt wieder laufen. Und das andere ist, was du gesagt hast, mit der Basis, ja, also mit der Ausdauerbasis, weil man die natürlich bei langen Radausfahrten schon auch körperschonend nach vorne bringt, ohne sehr viele Kilometer machen zu müssen auf zwei Beinen. Ja, also das ist ja immer der Punkt, der irgendwo dann zu kippen droht, wenn man über 200 Kilometer, haben wir immer wieder drüber gesprochen hier, über 200 Kilometer vielleicht als Alltagsläufer, wenn man da mal über 90 oder über 100 Kilometer geht, neben einem Job, das ist dann halt schon wirklich eine Grenze, wo man sagt, kriege ich das überhaupt noch regeneriert? Ja, was würdest du sagen, was ist ein größerer Effekt? Eher der, die mentale Frische zu haben und wieder Bock zu haben, auch dann die laufspezifischen Programme zu machen, oder dass die Grundlagenausdauer besser ausgeprägt ist als die Jahre zuvor?
Ich würde sagen, also die Voraussetzung ist natürlich die Leistungsfähigkeit. Also ja, dass die Grundfitness besser war als die Jahre davor, war die Voraussetzung. Und das Mentale kommt meiner Meinung nach immer obendrauf. Aber eins geht nicht ohne das andere. Also wenn man natürlich mental müde ist und hat die Grundvoraussetzung, geht's auch nicht. Aber ja, die mentale Frische würde ich schon als zweitrangig sehen. Die hat sich jetzt einfach super dadurch ergänzt, ja.
Ja, und jetzt kommen wir natürlich dann zu dem Mann, der nach eigener Aussage nicht schwimmen, sondern treiben kann. Ja,
das ist wahr.
Beim Fahrradfahren gerne hinten drauf sitzt oder neben sich herfahren lässt. Ja. Und trotzdem bei seinem 40er am Wochenende gezeigt hat, dass es ganz schön vorwärts gehen kann. Ja, was ist das jetzt, Philipp? Mentale Frische aufgrund des neuen Trainings, Trainers, der Umstellung, neu Bock haben auf ganz neue Programme?
Es war sogar Montag, muss ich ja zugeben. Ich habe das ganze Wochenende das vor mir hergeschoben, weil ich habe mich nicht so gut gefühlt. Einfach. Ich habe ja, die letzten Wochen, das hat mir ja schon erzählt, war einfach irgendwie doch viel los. Also nicht so das, was man es davor auch vielleicht aus dem Trainingslager hatte, mit voller Fokus nur aufs Training, sondern dann hattest du Rennen, dann bist du viel, ich war ja kaum eine halbe Woche mal in Regensburg, du warst in Berlin, dann warst du drei Tage daheim, dann warst du in Hamburg, hast da ein Rennen gemacht, paar Termine drumherum gehabt. Hochzeit hatten wir auch, also auch natürlich auch alles schöne Anlässe zwischendurch, aber das.
Ja, Glückwunsch nochmal von meiner Seite auch.
Ja, danke schön, danke. Also war aber halt einfach sehr viel neben Sport oder natürlich die Wettkämpfe sind auch Sport, aber was vom Training irgendwie ein bisschen ablenkt, los und deswegen war das Fahrtspiel, was ich letzten Mittwoch gemacht hatte, worüber wir auch kurz gesprochen hatten, das war sehr gut. Das war für mich sogar eher erstaunlich gut, dass ich dachte, okay, du hast also offensichtlich auch jetzt in der letzten Zeit ja verloren, hast du offensichtlich nichts, dann musst du es halt mal wieder einen Fokus finden. Und dann ist es aber so, wenn du dich dann wieder anfängst, erstmal wieder reinzufuchsen in so einen reinen Trainingsprozess, es gab Tage, also ich habe mich jetzt selten richtig schlecht gefühlt. Also ich meine, wenn du so 20 Kilometer in 3,40 joggst, dann ist das jetzt per se mal nicht schlecht, aber du hast auch immer beim Morgens, beim Aufstehen gemerkt, du bist jetzt nicht energized aufgestanden. Du bist aufgestanden, hast schon gedacht, oh, heute bin ich aber irgendwie müde, hänge irgendwie durch. Okay, ich mache mal das Training, läufst du los und denkst schon so, na, ist nicht der Tag für sowas Verrücktes irgendwie. Und es gab keine, das gab es ja auch ein paar Leute, die das gefragt hatten, war die Vorgabe, das so schnell zu machen? Nee, war es nicht. Es war schon in Sestriere schon mal besprochen, dass der nächste Schritt wieder sein muss. Da hatten wir ja schon auch einen relativ schnellen 30er wieder mal mit Sondre gemacht, der, glaube ich, 3:09 oder so. Der nächste Schritt war schon klar, irgendwann muss jetzt mal ein 40er her. Da war jetzt nicht die explizite Ansage, dass er so schnell sein soll, aber auch ein 40er in 3:20 habe ich in meinem Leben im Training noch nie gemacht. Und das war so das, wo ich dachte, ein Tag nach der Hochzeit konnte ich morgens eine 30 ohne Stress, komplett alleine, ohne Trinken, ohne alles in 3:25 machen. Das hat sich relativ...
Ja, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja, dass wir da noch darüber nachdenken müssen, ob das jetzt wirklich so richtig ist oder nicht richtig ist. Also jetzt weniger sportlich gesehen, sondern sozial.
Es gab ja Corona-bedingt leider keine große Feier. Die ist ja alles verschoben auf nächstes Jahr. Das mag vielleicht mit reingespielt haben. Ich befürchte, sollten wir nächstes Jahr die große Feier haben, was ich natürlich sehr mir sehr wünschen würde, im September dann irgendwann. ich fürchte, da würde ich jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag auf die Idee kommen, sowas zu machen, aber ich dachte mir, bevor wir ein paar Tage in die Berge fahren, das machen wir mal noch und gucken wir mal, wie der 30er so läuft, und der lief ja sehr gut, und da dachte ich mir dann, okay, das lief gut, also sollte das Ziel schon sein, 40 in 3,20, das könnte machbar sein, aber wie es so war, am Wochenende von einem Tag auf den anderen geschoben, habe mich nie gut gefühlt. Und dann ist man dann leicht zu sagen, nee, das wird heute nichts, ich lasse es. Und Montag habe ich dann aber gesagt, okay, ich packe zumindest mal meinen Rucksack, ich nehme das Zeug mit, fahre da an die Fähre in Regensburg, wo ich sonst meine schnellen Tempoeinheiten mache. Problem war, Montag hast du halt niemanden, ein normaler Arbeitstag, der verrückt genug ist, irgendwie 40 Kilometer mit dem Fahrrad mitzufahren. Das heißt, ich habe es mir ein bisschen schwerer gemacht dadurch. Und dann stand ich da halt irgendwie, ich glaube, es war schon 11, ich habe es auch gut rausgezögert, bis ich da mal angefangen habe mit Einlaufen. Ich war da noch tatsächlich 2,2 Kilometer Einlaufen, das war aber Zufall. das war wirklich Zufall. Und da dachte ich mir, okay, so 3,40 Einlaufen, das war, hat sich relativ gut angefühlt. Und dann habe ich mir nicht mehr so viel gedacht. Ich habe dann einfach möglichst schnell, es war relativ kalt an dem Morgen, einfach möglichst schnell angefangen, mich auszuziehen, andere Schuhe anzuziehen. Natürlich dann jetzt nicht den schwersten Dauerlaufschuh, sondern von den Adios Pro. Und habe einfach gesagt, okay, ich mache 2 Steigungen und ich fange einfach an. Und dann gucken wir mal, wie sich das so anfühlt. Und wenn der erste Kilometer schon sehr schwer geht in 3,20, dann wird es vielleicht doch kein 40er. Und dann war aber der erste Kilometer in 3,08. Und da dachte ich schon so, scheiße. Vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich das ein bisschen eingebremst bekomme. Sonst wird das sehr schnell vorbei sein. Und dann war der zweite Kilometer in 3,12. Und dann war mal einer in 3,16. Aber ich habe mich relativ schnell so bei 3,13, 14 eingependelt. Und habe irgendwie gemerkt, so nach 5, 6, 7, 8 Kilometern, also es fühlt sich jetzt nicht schlecht an eigentlich. Wir laufen jetzt einfach mal so weiter. Hatte aber halt wenig zu trinken, weil ich dann quasi, das war jetzt auch nicht ideal, sehr viele Wendepunkte hatte. Ich bin dann quasi 10 Kilometer einmal an der Donau entlang gerannt, umgedreht, 10 Kilometer zurück, kurz abgestoppt, Kofferraum, also Auto aufgemacht, Kofferraum raus, dann habe ich eine halbe Flasche getrunken, Kofferraum zu, wieder losgelaufen, 5 Kilometer. 5 Kilometer wieder gewendet, nochmal was getrunken und dann, das, oh, da war loslaufen dann schon zäh, muss ich sagen. Also nach den 30 hatte ich schon 3,12er Schnitt, glaube ich, auf der Uhr. Da merkst du es schon langsam und dann habe ich mir auch gedacht, oh, jetzt eigentlich ja schon eine gute Einheit, auch so, wenn ich jetzt Schluss machen würde. Ja, jetzt nochmal die 5 Kilometer rauslaufen und du hast auf dem Rückweg, hatte ich Gegenwind, das wusste ich ja dann schon von den 2 Meilen davor. Da war mir schon klar, dass die letzten 5 Kilometer nicht so schön sein werden, alleine auf so einer kleinen Straße, also Radweg oder so eine kleine, wenig befahrene Straße. Und da warst du ja doch Mutterseelen alleine, ne? Aber gut, durchgezogen, die letzten 5 waren schon ein bisschen zäh, die waren jetzt nicht mehr die schnellsten, aber hat zumindest gereicht für die 2,037. Und ich war schon kaputt, aber witzigerweise, das fand ich interessant, die größte Herausforderung für mich, trotz aller Schuhe und wahrscheinlich aber gut, ich sag mal, ich habe jetzt auch ein bisschen wenig getrunken für die 2 Stunden Belastung, also war dann nur ein halber Liter, und auch was Energiezuführen anbelangt, war das sicherlich auch viel zu wenig, das hat man hinten raus auch gemerkt, dass die Beine dann ein bisschen schwer geworden sind, aber erstaunlich war nicht der Puls das Problem oder das Atmen generell. Das hat sich relativ kontrolliert und easy angefühlt, sondern irgendwann war es einfach so, dass natürlich, ich habe jetzt wenig 40er gemacht. Ich glaube, in den letzten 3 Monaten habe ich keine 3, das war wahrscheinlich vielleicht der dritte 40er, den ich gemacht habe. Natürlich mit Abstand der schnellste. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied, würde ich sagen, was ich bei Renato festgestellt habe. Wir machen echt nicht so viele Longruns. Also das ist ganz anders wie das, was ich früher gewohnt war. Schon hin und wieder mal, aber wie gesagt, gut, letzte Woche habe ich einen 30er gemacht und davor habe ich den letzten 30er irgendwann in Sestriere gemacht. Das war vor 4 Wochen oder so. Erstaunlicherweise scheint das ja nicht ein Problem zu sein, wie ich jetzt gestern am Montag festgestellt habe, weil es geht ja irgendwie einfach. Erstaunlich gut sogar. Das hat mich ja am meisten verwundert.
Ja, hart und knackig und dann halt hin und wieder mal gucken, wie es lang geht. Ne? Wobei das jetzt ja schon sehr nah am Renntempo ist. Nicht vergessen für alle, die zuhören, ja, orientiert euch nicht an den 40 Kilometern, ja, weil ein Long Run macht der Philipp ja gar nicht, sondern orientiert euch an den 2 Stunden. Ja, ja, dass dann da bei 40 Kilometer ran rauskommen, ist halt eine Folge, weil der junge Mann Profi ist in diesem Geschäft, ja, und das ein bisschen schneller zurücklegen kann, als wir normalerweise mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Ja,
also genau, so ist ich würde zum Beispiel auch nur, um da einzuhalten, ich habe auch noch nie einen 40 Kilometer Longrun gemacht und ich mache dann maximal 35 Kilometer, weil dementsprechend ist auch mein Tempo langsamer und das kommt dann bei mir auch so auf 2 Stunden oder manchmal knapp darunter raus.
Ja,
deswegen muss man leider mal aufpassen, dass Weil man sieht es manchmal, dass wirklich Leute sagen, ich mache heute einen 30er und das sind dann halt 2,5, 3 Stunden. Das macht dann wenig Sinn.
Die Belastung auf den Beinen macht, glaube ich, viel aus zeitlich. Also das ist, glaube ich, so ein Faktor.
Finde ich gut, Philipp, dass du das auch so nach hinten rausgeschoben hast, weil das ist auch so ein bisschen mein Ansatz immer an dem Tag. Wenn du dich nicht so gut fühlst, dann halt das auf Biegen und Brechen irgendwie zu versuchen, macht halt wirklich gar keinen Sinn. Und ja, ich meine, du hattest so viele Termine und dann auch noch Läufe, die du ja gemacht hast, direkt nach der Höhe. Wie hast du dich danach gefühlt? Weil ich kenne das so von mir so ein bisschen, dass man wie in so ein, in Anführungsstrichen, Höhenloch danach ein bisschen fällt. So die Woche danach, dass man ist eigentlich schon leistungsfähig, aber man ist irgendwie total antriebslos.
Voll, also sehr guter Punkt. Ich habe auch, also bei mir gibt's irgendwie nicht, ich habe das ja oft dokumentiert und aufgeschrieben, welche Tage fühlst du dich gut, wenn du zurückkommst aus der Höhe. Ich habe da bei mir selten so ein richtiges Muster entwickeln können. Also was jetzt gut funktioniert, ganz offensichtlich, war, das habe ich sonst noch nicht so oft gemacht, dass ich jetzt zum Beispiel nach Sestriere bin ich ja fast, also dann mit einem Zwischenstopp in Regensburg direkt weiter nach Berlin und muss ich auch sagen, habe mich super gefühlt, da hat nichts gefehlt. Ich habe mich jetzt, es gab auch keinen Tag, wo ich mich jetzt danach im Training irgendwie besonders schlecht gefühlt hätte, wenn ich laufen war, aber, und das ist ein interessanter Punkt, weil du genau das angesprochen hast, ich habe mich einfach nicht so energiegeladen gefühlt. Also so, wie du sagst, du hast das Gefühl gehabt, du musst morgens erstmal 2 Kaffee trinken, damit du irgendwie dein System hochfahren kannst einfach und wie normaler Mensch dich bewegen kannst. Ich habe mich jetzt aber auch nie im Training super scheiße gefühlt. Das hat dann schon irgendwie geklappt. Aber, oder auch der Kühlbrandbrückenlauf, der wäre ja genau, was war das dann? Das wäre dann so, na gut, 10 Tage geht ja auch schon wieder, sagt man so. Aber, also da habe ich mich jetzt auch gut gefühlt. Das war jetzt natürlich ein Trainingslauf und so, aber das hat sich toll angefühlt. Kann ich nicht sagen, aber ich habe mich in der ganzen Phase gab es viele Tage, wo ich mich einfach sehr einfach müde irgendwie gefühlt habe und das hat sich auch danach schon durchgezogen. Also ich konnte, wenn ich mir keinen Wecker gestellt hätte, ich glaube, dann hätte ich bis um 10 schlafen können auch und selbst wenn ich um 10 ins Bett gegangen wäre, also du hast das Gefühl gehabt, der Körper kann einfach immer schlafen.
Genau, hast du zufällig mal deinen Ruhepuls oder deine Herzfrequenzvariabilität in der Zeit gemessen?
Nee, tatsächlich nicht einen Ruhepuls. Also ich habe geschaut in der Auswertung bei der Polar, was nachts mein niedrigster Puls war. Das ist natürlich nicht der Ruhepuls, aber der war tatsächlich ein bisschen höher als sonst. Das fand ich komisch irgendwie.
Höher, okay, weil ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen niedriger.
Müsste eigentlich so sein,
ja. Ich kenne das, dass das dann nämlich so ist, ist halt so, also das parasympathische System ist so aktiv, dass das den ganzen System so runtersenkt und man hat einen super niedrigen Ruhepuls auch. Denkt dann erst, boah, ich bin jetzt total leistungsfähig. Aber wie du sagst, man könnte eigentlich die ganze Zeit schlafen und kriegt halt einfach das System nicht hochgefahren.
Ja, also das war wirklich so dieses, energetisch so, wie soll ich sagen, also antriebslos hat es so ein bisschen getroffen. Also man musste sich zu allem so krass überwinden und so und das war total merkwürdig.
Aber jetzt hast du es ja überwunden und jetzt scheint es ja wirklich richtig gut zu laufen.
Ja, also die Einheit war gut. Es war auch eine, glaube ich, ich hatte dann länger mit, danach mich mit Renato ausgetauscht. Das war jetzt nicht ganz so im Trainingsplan drin gestanden. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn in einem Dreivierteljahr jetzt ein bisschen überraschen konnte.
Was hat er denn gesagt, wenn ich fragen darf?
Ja, er hat geschrieben, okay, this is very, very good. Er muss sich nochmal Gedanken machen für die nächsten 5 Wochen. Und ich soll jetzt bitte bis zum Wochenende Piano machen und mehr oder weniger nach Lust und Laune laufen gehen, mich ausruhen und er bereitet den letzten Block jetzt vor und schickt ihn mir am Wochenende.
Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob jetzt bereitet er den letzten Block noch mal ein bisschen anders vor, eine gute oder eine schlechte Nachricht.
Also er hat geschrieben, ich habe das mal
Gefühl,
kurz
dass da noch was lauert.
Ich kann noch mal nachschauen, aber er hat geschrieben, okay, ausdauermäßig sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir jetzt nicht mehr so den Fokus drauflegen müssen, wenn du sowas im Training alleine machen kannst. Er hat irgendwas gemeint von Specific Endurance, was auch immer das heißt. Ich bin schon sehr gespannt auf den nächsten Trainingsplan.
Oh, das klingt nach unmittelbaren Schmerzen. Ja, aber ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen, weil das ja auch wesentlich ist. Wir haben da auch immer wieder drüber gesprochen. Ja, wie bereitet man solche Geschichten nach? Ja, also Philipp bei einer wirklich sehr, sehr harten Trainingsbelastung, aber Laura auch bei dir. Ja, jetzt wie bereitet man so ein Ereignis nach, wenn du ja noch ein Ziel hast, nämlich eine Olympia-Qualifikation zu laufen? Logischerweise erstmal mit alkoholhaltigen Getränken, ja, weil wenigstens auf so eine Medaille muss man ja mal anstoßen. Die gewinnt man ja auch nicht alle Tage bei einer Halbmarathon-WM, ja. Aber wie bereitest du das Ding jetzt nach?
Also ich muss sagen, jetzt klar, wenn man halt was zu feiern hat, ist es noch ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur eine harte Trainingseinheit hatte. Also den nächsten Tag danach habe ich erstmal komplett Pause gemacht. Und ja, normalerweise, wenn schönes Wetter ist, fahre ich den Tag danach immer eigentlich Rad. Also eine lange Radtour, eine lockere. ist das, was ich halt dann super gerne mache. Dazu bin ich aber diesmal leider nicht gekommen, auch dem Wetter zu schulden. Mhm. Und jetzt 4 Stunden bei Swift, das hätte ich jetzt nicht so regenerativ gefunden. Nee. Deswegen habe ich tatsächlich dann, ja, ich habe einen ganz lockeren Lauf im Wald gemacht, auch einen längeren, aber halt wirklich richtig Piano. Also ich gucke dann auf meine Herzfrequenz, dass ich da nicht über 125 komme und laufe erstmal ganz locker, so wie wenn ich jetzt auch Rad gefahren wäre. Aber eine Radtour wäre idealer gewesen. Und dann die Woche jetzt versuche ich erstmal die nächsten Tage gar nicht über den Aarum-Bereich hinauszukommen und frühestens am Freitag oder am Samstag das erste Mal wieder intensiv zu laufen. Aber ich muss auch ein bisschen darauf schauen, wie ist halt meine Muskulatur. Also jetzt nach dem Halbmarathon, dadurch, dass ja auch diese Bergab-Passagen da drin waren, sind meine Oberschenkel dementsprechend fest. Mhm. Aber sonst tut zum Glück nichts weh, das ist schon mal super. Also ich habe jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde, okay, das muss jetzt behandelt werden, sondern...
Warst du schon mal beim Physio seither?
Muskulatur. Wir hatten einen Physio vom DLV mit, also am nächsten Tag hat er behandelt, aber am nächsten Tag ist immer noch nicht so schlimm.
Das stimmt.
Das kommt ja erst so 2 Tage später.
Hundertprozentig, genau. Bei mir auch so.
Ja, genau, und ich habe, ja, also jetzt, heute bin ich locker gelaufen und morgen laufe ich nochmal locker und dann gucke ich mal, wie es geht, vielleicht ein Programm zu machen am Freitag.
Ja, ernährungstechnisch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist schon besser, wenn das dann danach so durchgezogen wird als Routine?
Also nach dem Wettkampf muss ich ehrlich sagen, will ich erstmal das essen, worauf ich mich freue oder irgendwas mit Kohlenhydraten. Ja, und die nächsten Tage auch erstmal, um halt die Energiespeicher wieder richtig aufzufüllen. Ja, also sonst ist jetzt nichts Spezielles, worauf ich drauf achte. Klar, nach einem harten Trainingseinheit trinke ich immer eigentlich noch meinen Eiweißshake dazu. Also besonders, wenn ich jetzt sowas laufen würde wie Philipp, also für mich kein 40er, aber so ein 35er Longrun, dass man da halt wirklich genügend essentielle Aminosäuren hat.
Ja, und Philipp, haben wir ja schon gehört, hat jetzt erstmal Piano.
Ich habe tatsächlich, was Laura gesagt hat, ich sehe hier mehr Parallelen. Ich habe sehr viel Eiweiß noch zu mir genommen an dem Tag selber, also direkt danach mit Eiweiß-Shake. Aber auch den weiteren Verlauf, ich glaube, danach habe ich noch ein Rührei gegessen zu Hause, so nach dem Duschen und so und abends muss ich kurz überlegen, aber es war auch irgendwas mit Eiweiß. Und das hat mir relativ gut geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Tage danach das jetzt gar nicht gemerkt hätte. Das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich schon eine harte, sehr harte Einheit gewesen. Aber ich konnte am nächsten Morgen, weiß ich jetzt nicht genau, knappe Stunde bin ich gelaufen, 3,52 oder so, die 15 Kilometer und so. Das war jetzt okay. Da habe ich mich jetzt nicht irgendwie total im Arsch gefühlt. Natürlich hast du schon ein paar Stellen gemerkt, die muskulär sehr zu waren. Aber ich war dann, das hatte ich ja im Vorfeld schon mir schon so zurechtgelegt, Dienstag beim Physio und auch heute beim Physio. Da haben wir das Gröbste echt schon, glaube ich, ganz gut ausgearbeitet. Und ja, bis zum Wochenende ist ja dann erstmal noch Schonfrist für mich.
Ja, und Laura, dazu kommen ja, sagen wir mal, noch die ganzen sozialen Faktoren, ja, also Papa hat dich, glaube ich, direkt am Flughafen abgeholt, wenn ich es richtig gesehen habe, ja, gibt's einen Empfang, Eintrag ins Goldene Buch, was ist denn da los, WM-Medaille, hallo, das ist in Kassel jetzt auch nicht alltäglich.
Ja, die sind, glaube ich, auch vorm Livestream rumgesprungen, als sie das gesehen haben, weil die waren ja auch nicht vor Ort, es war ja, sonst keine Heimtrainer vor Ort. Und ja, also es war Familienempfang am Flughafen in Frankfurt. Ja, und das war halt schon mal echt, ja, also ich weiß auch nicht, ich habe denen direkt die Medaille gezeigt. Und man hat nicht alle Tage so eine WM-Medaille in der Hand. Also klar. Ich habe auch wirklich in meinem Leben mir niemals erträumen lassen, so was in der Hand zu haben.
Ja, kannst du also mal sehen, ne?
Ja, nicht in einem Halbmarathon mit so vielen...
Ja,
Nationen und, ja.
Genau, wenn man sich zwischendurch sagt, auch ist eigentlich zu schnell, aber ich laufe jetzt einfach mal weiter hier in der Gruppe mit.
Aber das ist das Mindset. Also letzten Endes, es ist halt dann do or die. Also ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich glaube, das ist halt so, wenn du gute Beine hast, aber dann bei 10 merkst, ja, das ist halt, entweder ziehst du dann zurück oder ziehst es durch. Und zum Beispiel ist bei Laura hat man ja sehr gut gesehen, was dann möglich sein kann, auch wenn man damit jetzt im Vorfeld vielleicht nicht unbedingt rechnen konnte. Man muss sich das nur mal vor Augen führen. Also, wenn ich mir jetzt überlege, was hast du gesagt, 19 Sekunden langsamer als das, was du in Berlin über 10 Kilometer im Wettkampf allerdings gelaufen bist.
Genau, 20 Sekunden langsamer als in Berlin im Wettkampf.
Schon, das ist schon richtig, richtig gut. Also, und das dann auch, sag ich mal, durchzustehen bis zum Schluss. Aber da muss man auch erstmal den Mumm haben, A, so schnell anzulaufen und B, dann zu sagen, ach nö, passt ja, ich bleib mal da drauf.
Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich bin halt in das Rennen reingegangen, hab mir gesagt, ich will ins Ziel kommen, alle fragen, oh, rechnest du denn aus? Dann muss man erstmal erklären, was ist eine WM. Klar. Weiß nicht, ich habe so vorher gesagt, okay, Top 60 oder so. Mhm. Aber eigentlich war mein Hauptziel, ins Ziel zu kommen und mir nichts vorzuwerfen.
Ja.
Also zu sagen, ich habe das Beste gegeben. Und das ist natürlich, wenn man einen schnellen Start hat, dann hat man auf jeden Fall sich da schon mal da nichts verschenkt. Ja. Aber trotzdem, klar, kann sowas halt auch wirklich schief gehen. Also ich rate jetzt keinem hier am Anfang zu überpacen, weil normalerweise, ja, also ich habe das selber auch schon oft erfahren, dass dann die zweite Hälfte doch einiges langsamer war. Und wenn es dann halt mal doch so klappt, ja, dann ist die Euphorie im Rennen so groß, dann weiß nicht, ist es anstrengend, aber man freut sich halt wirklich jeden Kilometer, den man weiter die Pace halten kann.
Ja, das ist jetzt die einzige Frage, was Philipp jetzt mitnimmt für seinen Wettkampf, der kommt, ja. Weil das ist jetzt auch wieder die Krux eines sehr, sehr guten Trainingsreizes, ja, dass man jetzt schon anfängt, im Kopf Dinge durchzuspielen. Ja? Kannst du das schon oder sagen wir mal noch ausblenden? Weil die, sagen wir mal, die Reaktionen in Social Media, die sind ja dann auch oft überschießend, ja. Du hast ja auch aus sehr, sagen wir mal, erfahrenem und berufenem Munde schon große Komplimente bekommen, ja. Martin Grüning, der selber auch einen Lauf-Podcast betreibt, hat dir geschrieben, so, da muss man ja auch alles mal ausblenden und in seinem Kopf wieder relativieren und auf ein realistisches Maß ziehen.
Es war jetzt erstmal ein gutes Training. Das ist jetzt noch nicht zwangsläufig 1:1 dann auch in irgendeinem Wettkampfergebnis, sag ich mal, ganz banal umzurechnen. Ich glaube nach wie vor, dass ich auf einem ganz guten Weg bin und die Entscheidung oder das Glück, muss man ja eigentlich sagen, dass Renato mich da unter seine Fittiche genommen hat, sehe ich immer noch als die richtige Entscheidung an. Ich merke, dass das seit einem halben, dreiviertel Jahr eine für mich gute Richtung läuft. Wir müssen auch erstmal abwarten, ob Valencia stattfinden kann. Auch das kann man, also muss man, also versuche ich als Athlet zwar weitestgehend auszublenden, nichtsdestotrotz ist eines meiner Tabs im Handy standardmäßig Google und dann Spain und Covid-19 eingegeben. Da siehst du immer die Kurve. Und diese Kurve geht leider seit geraumer Zeit in nur eine Richtung und das ist leider nicht die richtige. Also bei allem Optimismus, die Frage kam ja auch häufiger sowohl auf Instagram als auch gestern im Insta-Live-Talk mit dem DOSB und mit Frank Busemann gab es ja auch die Frage, wie realistisch halte ich, dass Valencia stattfindet. Das sind halt Dinge, die ich nicht in der Hand habe. Also wenn ihr mich jetzt so fragen würde, dann sage ich mal maximal 50-50, weil wenn halt irgendwann eine Behörde sagt, ist eine Veranstaltung, die brauchen wir nicht unbedingt, dann kann halt auch der Veranstalter bei allem positiven Machen und Tun letzten Endes da nichts dagegen machen. Das blende ich aktuell noch aus und versuche diese positiven Trainingsreize mitzunehmen, ohne das, wie du schon gesagt hast, zu viel daraus jetzt mir rauszurechnen. Also ich bin relativ optimistisch, dass ich eine 2:11:30 unterbieten kann. Und alles, was schneller wäre, würde ich natürlich mitnehmen.
Ich hoffe, ihr hört jetzt dieses Strahlen in seinen Augen, dieses leicht verschmitzte Lächeln, ja, das ihr nicht sehen könnt, aber ich hoffe, ihr hört das so ein bisschen raus, ja, also das hat schon was mit ihm gemacht, ja, das ist ja so, diese Bestätigung in Schlüsseleinheiten zu bekommen und dann so weiterzugehen, ja, hattest du so eine Schlüsseleinheit, Laura, dass du wusstest, okay, oder war das der Zehner in Berlin, dass du wusstest, okay, ich kann schon in Richtung Bestzeit mich bewegen?
Es war tatsächlich eher nur der Zehner in Berlin, weil der Aufbau jedes Mal ein bisschen anders ist. Also ich habe jetzt keine Einheiten, die ich dann direkt vergleiche. Das ist mir aber auch immer so ganz recht. Eine Laktatdiagnostik hatte ich noch, die war sehr gut. Also da wusste ich auch, okay, die Form stimmt. Aber der Zehner in Berlin, der hat mir dann schon gezeigt, okay, du läufst jetzt die 10 so schnell wie nie. Also so eine Zeit von Barcelona traue ich mir schon zu. Aber ich habe halt einfach 10 Fragezeichen im Kopf gehabt wegen dem hügeligen Profil und jeder, der gesagt hat, der Kurs ist nicht bestzeitfähig und wir haben ja auch keine Pacer.
Das habe ich auch oft gelesen.
Das war ja ein Women's Only Rennen und jetzt, wenn man auch schaut, zum Beispiel, keine Ahnung, die Zeit hat jetzt eingeordnet, ewige deutsche Bestenliste, Platz 14 und das sind natürlich viele Zeiten dabei, die auch mit Pacern gelaufen sind. Mhm. Ja, deswegen hatte ich mir die Zeit vorher auch nicht so ausgemalt. Gleicher mit Simon Boch, der ist ja auch ewige deutsche Bestenliste in der Top 10.
Platz 6 sogar, also das war Wahnsinn. Auch ein überragendes Rennen, muss man sagen, ja.
Überragendes Rennen, muss man auch wirklich sagen. Und ja, um nochmal da einzuhaken, ob jetzt Valencia stattfindet. Also hättest du mich gefragt vor Polen, hätte ich gesagt, 50-50. Wenn ich jetzt aber von die Erfahrungen mitnehme, die ich jetzt da gesammelt habe in Polen, würde ich sagen, ja, zu 80% findet das statt. Also ich bin jetzt da super optimistisch, weil die Organisation war wirklich sehr gut. Also wir mussten ja, um das nochmal kurz zu erklären, erstmal alle Athleten zuvor einen Corona-Test machen. Der sollte in einem bestimmten Zeitraum vorher stattfinden. so dicht wie möglich am Abflug. Mhm. Dann mussten wir das zu World Athletics, das negative Testergebnis, hochladen. Dann noch einen Besuch bei einem Arzt, der ein Formular ausfüllt, dass du wirklich gesund bist. Das auch bei World Athletics hochladen, die Bestätigung bekommen, dann in den Flieger dorthin. Dann abgeholt am Flughafen, im Bus ganz weit auseinander gesessen. Dann dort angekommen und mit riesen Abstand in einen Raum auf einen Stuhl gesetzt, sind wir gesetzt worden. Und dann kam ein Arzt rein und hat dann mit uns allen nacheinander einen Corona-Test durchgeführt. Dann mussten wir in einzelne Räume, dort wurden wir wieder ganz weit separiert. Und dann galt es erstmal zu warten. Also es hieß erst eine Stunde 15, okay, und aus der Stunde 15 sind dann ungefähr 2 Stunden 15 geworden, aber das lässt sich noch tolerieren. ja, und nach 2 Stunden 15 hieß es dann, okay, du bist negativ, dann bekommst du deine Akkreditierung, dann bekommst du deinen Zimmerschlüssel und dann kannst du da auf was essen gehen. Und wenn nicht, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er jetzt positiv gewesen wäre, dann wärst du wahrscheinlich irgendwo in Isolation gekommen. Aber dadurch, dass die alle Athleten einen doppelten negativen Test hatten, und dann wir in diesem Hotel ja auch keinen Kontakt zur Außenwelt wirklich hatten und auch keinen Kontakt haben sollten, hat man sich ja untereinander sicher gefühlt. Auch ich glaube, das Personal wurde auch doppelt getestet. Ja, und da war das eigentlich eine sichere Sache, auch während des Rennens. Du kannst ja nicht bei jemand anders anstecken, der einen doppelten negativen Test hat. Und die Zuschauer waren ja auch, also fast keine dort. Und die Betreuer hatten ja auch alle Tests. Die Physios hatten alle Tests. Also es war eine runde Sache, würde ich sagen. Und ich denke, dass jetzt so die Entwicklung dahin geht, weil wir auch wissen, der Impfstoff kommt nicht so schnell, dass aber die Schnellteste immer mehr kommen. Und wenn wir jetzt haben wir da 2 Stunden gewartet, irgendwann wartet man vielleicht nur eine halbe Stunde. Und mit so einem System bin ich recht optimistisch, dass die Veranstaltungen stattfinden können.
Ja, das Reisen ist ja, glaube ich, eher eine Problematik, die man dann auf dem Schirm haben muss, weil logischerweise ja Spanien im Prinzip ja alles, was um uns herum ist, inzwischen Risikogebiet ist, logischerweise. Das kann noch so ein Nadelöhr werden. Auf der anderen Seite, ich habe, Laura, auch ein Foto gesehen, da hast du, war das beim Einlaufen, glaube ich, ja, die Maske noch auf. War das verpflichtend?
Ja, wirklich? Also auch beim beim Einlaufen,
okay,
die Maske noch aufzuhaben. Dann auch Callroom-Zeit war schon 35 Minuten vorm Start.
Okay.
Das heißt, das Aufwärmen vom Halbmarathon musste extrem früh passieren, also auch nicht so optimal. Mhm. Und dann Maske wurde dann erst, ich glaube, 3-4 Minuten vorm Start ausgezogen und in eine Tonne geworfen. Ja, vergleichbar mit der Challenge Davos, da war es noch knapper. Da war es, bevor wir ins Wasser gegangen sind, da durfte die Maske dann erst ausgezogen werden. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Also klar, wenn man jetzt intensiv aufwärmen würde und muss dann durch die Maske atmen, ist natürlich nicht so angenehm.
Aha, okay, also Aufwärmprogramm mit Sauerstoffschuld zur Erlangung einer persönlichen Bestzeit. Ich glaube, das ist ein interessanter Forschungsansatz, ja. Aber das ist ja schon, also man atmet ja logischerweise sehr viel schwieriger. Es gibt ja Trainingsformen mit Atemsuppression, ja, dass man entweder auch mit einer Maske läuft oder bei Schwimmern passiert das häufiger, die dann einen Schnorchel haben, der nicht eine normale Schnorchelöffnung hat, sondern einen Korken oben noch drauf, wo dann nur kleine Löcher drin sind. Das ist ein besonders nettes Training, ja, ist relativ schnell im Laktat, ist man da, ja. Habt ihr so einen Quatsch mal gemacht, Atemsuppression? Also das heißt Quatsch, das kann man natürlich schon auch machen, ja. Ich kenne Trainingseinheiten von Rob Drüppers. Ja? Habt ihr vielleicht den Namen schon mal gehört? Das ist so die Zeit von Willy Wühlbeck gewesen. Der hat viel mit Atemanhalten Tempoläufe gemacht.
Nein, ich nicht.
Also ich persönlich jetzt noch nicht, nein.
Guck mal, was ihr noch alles machen
könnt. Wir haben noch
Ressourcen. Das ist Wahnsinn. Philipp, du könntest noch laufen und schwimmen. Überleg dir das mal, du Wahnsinn. Ja. Und Radfahren. Und ach du Jemine, das ist ja der Hammer. Ja, Laura, was machst du jetzt mit deiner Form? Das ist ja jetzt eher die Frage. Ne? Jetzt bist du so weit und jetzt gibt's nichts.
Ja,
das ist total blöd. Ich kann jetzt auch nicht, ich habe eigentlich so gedacht, okay, jetzt bereite ich auf Valencia vor, weißt du aber nicht, ob du eine Nummer kriegst. Eigentlich habe ich eine klare Absage. Also jetzt da noch irgendwie Hoffnung zu schüren, schwierig. Und es gibt dann einen Ausweichversuch.
Dresden gibt's noch, ne?
Genau, in Dresden. Das bin aber dann auch nur ich auf einer 1000 Meter Gerade. Wird eine Runde gemacht, die ist dann 2,2 oder so lang. Also hin, Wende, zurück. Also eine runde Wende, aber anscheinend in einem Park. Ja, und jetzt heißt es ja, dann kannst du ja da versuchen.
Aber gut, da dürftest du...
Bin also, immer noch nicht so überzeugt.
Ich habe das Konzept habe ich auch zugeschickt bekommen, oder das Rennen. Und es gibt ja da, glaube ich, einen größeren...
Was hast du gedacht?
Ja, ich wurde auch gefragt, ob ich da hin möchte. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, einfach weil für mich hätte die Halbmarathon-WM einfach Sinn gemacht, vom Zeitpunkt von allem drum und dran und jetzt später irgendwo anders hinzugehen, wo man jetzt auch nicht so genau weiß als Mann, wie da die Konkurrenzsituation ist, für einen halben macht für mich nicht so viel Sinn. Es gibt ja aber auch, glaube ich, ein 10-Kilometer-Rennen im Rahmen dieser Veranstaltung und einen Marathon. Und da wäre jetzt meine Frage, wäre es da erlaubt, ist ja für Frauen in Anführungszeichen dann ein kleiner Vorteil, wäre es erlaubt, dass du da von einem männlichen Pacer oder von mehreren männlichen Pacern geführt wirst? Weil das könnte ja dann schon wieder, auch wenn die Runde natürlich super klein ist, okay, aber es wäre dann so wie in London die Runde ungefähr, wäre das potenziell eine Option oder weißt du das auch noch nicht?
Genau, und das wäre nämlich eine Option, also dass man sagt, okay, der Vorteil an dieser kleinen Gerade mit der Wende ist dann halt, dass man halt Männer haben kann, die mit einem laufen können, so wie ja in anderen Marathons auch. Mhm. Ja, und dann müsste ich natürlich schauen, also wie kriege ich das mental hin? Das ist so die Frage. Und wer ist da noch? Also ich würde mir halt schon wünschen, dass da mehrere Leute noch sind. Weil wenn natürlich alle anderen Frauen eine Nummer in Valencia haben und ich bin Lauf in Dresden, muss jetzt mal gucken, wie ich mich mental dafür motivieren kann. Also heute bin ich noch nicht motiviert. Mhm. Vielleicht ändert sich das aber noch nächste Woche. Mal sehen, was da noch vorfällt. Vielleicht bin ich eine super Pacer-Gruppe oder ich hätte mir schon gedacht, vielleicht gibt es ein paar andere Männer, die sagen, okay, ich habe Bock, einen Marathon zu laufen.
Du bist ja jetzt auch nicht ganz langsam unterwegs, also es gibt ja wahrscheinlich auch genügend Männer, die vielleicht...
Unter 2:29:30, genau, also eine 3:30er Pace ist das ja ungefähr, muss ich mal nachrechnen. Da würde ich mich richtig freuen, wenn jetzt andere Männer sagen, komm, ich fahre nach Dresden, ist ja nicht so weit.
Genau.
Es gab ja dieses Jahr nicht viele Rennen und ich laufe da und dann hätten wir natürlich eine geile Gruppe.
Dann nutzen also wir das, wir nutzen das als Shoutout, falls uns Männer zuhören, die ein Profil haben, von sagen wir mal 2:30 oder 2:25, irgendwo in diesem Spektrum und sagen, sie suchen auch noch eine Veranstaltung, wo sie vielleicht dieses Jahr noch starten können, da gibt's ja wirklich auch nicht allzu viel. Und dann vielleicht auch noch jemandem helfen wollen, der um Olympiatickets kämpft, nämlich der Laura, dann meldet euch doch gerne bei ihr direkt auf, keine Ahnung, Instagram oder whatever, oder bei uns.
Ja, ich kann den Link könnten wir verlinken.
Wir verlinken das in die Shownotes nochmal zur Veranstaltung und dann meldet euch bei uns oder bei Laura, falls ihr das interessant findet, und dann kriegen wir das bestimmt auch hin, dass wir euch ins Rennen da reinkriegen.
Oh, das wäre natürlich ein Ding, ne? Ich weiß nicht, da würde jetzt schon so... Sowas würde mich halt motivieren.
Ja,
bis jetzt fehlt mir die Motivation für das Rennen, aber um zu sagen, also die Runde ist in einem Park und flach ist sie und man kann natürlich die Getränkestation gut positionieren.
Das stimmt.
Das ist auch nochmal ein Vorteil. Stimmt,
ja. Guck mal, ich liebe diese positiven Ansätze. Ja? Sieh das Positive. Laura, das ist doch ganz einfach. Du stellst dir jede Gerade als eine Serpentine am Flüelerpass vor. Ja, das hast du lange genug visualisiert in diesem Sommer.
Das stimmt.
Ja? Und das ist deutlich attraktiver. Ja, und in so einem Park, da stehen auch Bäume und so von Waldwandern, hatten wir es hier auch schon ein paar Mal, da müssen wir übrigens auch nochmal einen Schwerpunkt zu machen, weil es auch ganz spannend ist. Ja, also falls du noch ein paar positive Ansätze brauchst, sammeln wir die auch noch für dich in den nächsten Wochen, kein Thema. Ja, es gibt übrigens noch ein anderes Marathonrennen, das jetzt auch aufgrund der Absage der vielen großen Veranstaltungen ins Leben gerufen wurde, ist ein bisschen längere Anreise in den USA, wird gerade ein Ding aufgesetzt.
Hab ich gelesen.
Das eben auch in Richtung Qualifikation für die Olympischen Spiele angelegt ist.
Wo war das gleich nochmal? Ist das irgendwie, das ist schon im Herzen von Amerika irgendwo, glaube ich, ne?
Ja, das. Ich meine, es war nicht in Michigan, sondern ein anderer Staat mit M. Laura, hilf uns.
Minnesota.
Mississippi?
Ich meine Mississippi.
Okay.
Ah ja.
Aber ist jetzt auch viel meinen und denken. Auch
okay,
das,
google ich mal.
Ja,
habe ich aber auch was dazu gelesen,
das
dass
rein.
Sie das für amerikanische Frauen irgendwie oder Männer wahrscheinlich dann auch, aber auf jeden Fall nochmal in
ein
Corona-konformes Marathonrennen.
Gut, in Corona-Verhältnissen diese Reise in die USA ist natürlich auch so ein Ding.
Ja gut.
Vielleicht dann doch lieber Dresden.
Das stimmt natürlich.
Ja, da bist du schneller in Dresden, das ist ganz sicher.
Das ist richtig.
Da könntest du mit dem Fahrrad hinfahren.
Das stimmt.
Ne? Ja, ist doch großartig. Soll ich euch jetzt noch eine kleine Geschichte aus der Historie erzählen? Die geht auch von Marathonlaufen in den USA und von Bestzeiten erzielen, weil heute vor 42 Jahren, ich bin schon wieder mit, ich kann mir Geschichten merken, aber das mit dem Rechnen ist echt schwierig. Heute vor 42
ich bin
Jahren.
Ich bin gespannt, was für ein Marathon das ist. Es ist nicht der New York-Marathon, weil der ist später normalerweise.
Ja, da sieht man, dass du ein bisschen später geboren bist und noch ein junger Hüpfer bist.
Ich habe auch keine Idee.
Weil Ende der 70er Jahre fand der berühmte New York Marathon im Oktober statt.
Aha, okay.
Ja, und es war tatsächlich der New York Marathon. Und da trat zum ersten Mal eine junge Dame auf der Marathonbühne auf und es sollte das letzte Rennen ihrer Karriere werden, weil sie sich bis dahin noch nicht auf der Marathondistanz versucht hatte. Mhm. Sie hat dann bei dieser Veranstaltung einen Weltrekord aufgestellt, ja, und damit einer Deutschen den Weltrekord im Marathon abgejagt. So, jetzt erstmal, wer war die Deutsche, die den Marathon-Weltrekord hielt? Ende der 70er Jahre. Richtig, Christa Wahlensieg aus Wuppertal. Ey, sag mal, was macht denn ihr eigentlich so, wenn ihr auf dem Sofa das, liegt und ihr liegt viel auf dem Sofa?
Das sollte man, ich sehe schon, da kommt Arbeit auf.
Ja, das sollte in Kaderlehrgängen,
ja, das recherchiere ich doch gern.
In Kaderlehrgängen, ja. Grundvoraussetzung, ja, sein, so als Theorieteil, das würde nicht schaden auch, ja, okay.
Absolut, aber deshalb erzählen wir ja so Sachen hier auch ganz gerne mal hin und wieder, ja, damit ich auch mal
ich möchte kurz fragen, Erfahrung, welche Nationalität, ja, hatte die Athletin? Darfst du das sagen oder ist es dann zu einfach?
Sag mal. Was wolltest du noch fragen?
Also es wird ja natürlich keine Afrikanerin sein.
Welche Farbe hat der rot-weiße Fliegenpilz?
Nein, mich würde hauptsächlich interessieren, ist es eine Amerikanerin oder nicht, weil ich glaube nicht.
Nein, es ist keine
Amerikanerin. Dann würde ich einfach mal sagen, Grete Weitz.
Nicht so schlecht, der Mann. Nicht so schlecht, der Mann. Ja? Also es war tatsächlich Grete Weitz, die da wirklich mit diesem Marathon in New York wollte sie ihre Laufkarriere beenden.
Krass.
Ja? Weil sie auf den Bahnstrecken und so eigentlich ja eine Menge erreicht hatte und dann hat sie gesagt, okay, ich laufe den New York Marathon noch und lief dann da Weltrekord und das war 2:32:30. Ja, und den hielt vorher Christa Wahlensieg aus Wuppertal. Ja, also das müsst ihr unbedingt mal nachlesen, weil das sind ja die Ursprünge eures Sports, nicht nur in Deutschland, sondern auch Grete Weitz.
Und die ist ja dann noch
Grete Weitz, ja, einiges. Eine Legende, die mehrfach den New York Marathon gewonnen hat, die die ersten Weltmeisterschaften im Marathon gewonnen hat, die 92 in Los Angeles zweite hinter Joan Benoit war, also die erste Marathon bei Olympia für Frauen, da entsprechend positiv abgeschlossen hat, ist dann leider relativ frühzeitig schon an Krebs erkrankt. Ja. Hat dann eine Krebsstiftung ins Leben gerufen, die in Norwegen eine Menge Geld gesammelt hat. Und leider ist sie auch viel zu früh mit 57 Jahren an Krebs verstorben. An der Stelle muss ich ganz kurz mal einmal ein- und ausatmen, ja, weil ich hoffe, dass ich, also bin ganz, ganz guter Zuversicht, dass ich meinen nächsten Geburtstag doch erleben werde, ja, weil ich es ja auch hinter mich bringen musste. Aber sie ist leider mit 57 Jahren an dieser Krebserkrankung gestorben und sie hat hinterlassen, ich weiß nicht, ob meine Karriere etwas wert war, aber ich hoffe, ich habe Menschen zum Laufen und zum Marathon gebracht, die eigentlich glaubten, sie wären nicht dafür geschaffen.
Sehr cool.
Da mal einmal kurz ein und aus und sagen, große, große Geschichte. Ne? Ja, Kinders, ne? So ist das, wenn man mal zurückschaut, ja, auf einen großen Charakter eures Sports. Ja? 1978.
Wahnsinn. Also, ja.
Ja, ja, danke, Ralf, dafür. Das muss ich wirklich mir nochmal vor Augen führen. Ich meine, auch Grete Weitz ist wirklich beeindruckend gewesen.
Ja, absolut. Ne? Gut, dann würde ich sagen, schont euch noch ein bisschen. Ja, ich war heute schon laufen. Ja, also das ist unfassbar, aber ich war heute schon laufen, weil ich bin schon wieder in so einem Virtual Race drin.
Ah.
Ja, ich muss also am Wochenende noch 20 Kilometer Rad fahren. Das ist jetzt von der Länge
her
keine
Herausforderung. Das
sollte machbar sein, oder? 20 Kilometer schnell. Es ist genauso wie, ich kann auch 10 Kilometer laufen, aber nicht so schnell. Ja, und ich muss noch 3 Kilometer laufen. Das klingt auch Pillepalle, ja, aber vielleicht versuche ich mal ein bisschen schnell zu laufen. Ja, und dann weißt du, kann es halt auch doof
kann's
sein.
Kann es halt auch wehtun, ja.
Absolut, ja. Gut, Laura, dann sagen wir erstmal nochmal, genieß deine Medaille.
Absolut.
Und es wird ja sicher noch die ein oder andere Ehrung geben. So viel Medaille gibt es in diesem Jahr nicht. Woche der Besten ist, glaube ich, auch abgesagt oder aufgehoben, ne? Weil das wäre ja normalerweise dann jetzt der Termin, der noch kommen würde. Aber das wird sicher auch mal nachgeholt. Also genieß die Ehre, die dir selbstverständlich gebührt. Und Ja, hoffe, du findest den richtigen Weg. Dresden oder Mississippi. Das klingt jetzt auch ein bisschen geil.
Ja. Ja, vielen Dank, Ralf, und vielen Dank, Philipp. Und ja, dieser Ausruf in Dresden steht auf jeden Fall. Das ist eine richtig gute
Idee. Wir werden es verlinken in die Shownotes.
So machen wir das.
Also wer Interesse hat, ihr wisst Bescheid, meldet euch.
Genau, ich glaube, es ist der 8. November.
Ist noch ein bisschen Zeit für diejenigen, die das vielleicht kurz entschlossen überlegen, aber ich sag mal so, wie wir vorher schon gesagt haben, do or die, ne? Also es gibt jetzt nicht mehr so viele Angebote, das ist was, wo ihr jetzt zuschlagen müsst, Leute.
Ja, keine langen Läufe mehr vorher.
Keine 40er.
Gut, Philipp, ne? Du mach auch entspannt und dann sagen wir, ihr Lieben, ja, macht das, was ihr am besten könnt und am liebsten habt, geht rauslaufen, es soll super Wetter werden, es ist so geil mit den Blättern draußen und so tolles Laufwetter. Freut euch drauf. Super Wochenende. Ich sag ciao, ciao und vielen Dank, Laura.
Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.